Werbung.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.
Am 11. Juni soll der Ausgabepreis festgelegt werden. Einen Tag später könnte SpaceX an die Nasdaq gehen. Mit bis zu 75 Milliarden Dollar Emissionsvolumen wäre es der größte Börsengang der Geschichte. Aber die eigentliche Frage, die lautet, kaufen Anleger hier ein Unternehmen oder ein Stück globale Macht? Darüber sprechen wir jetzt.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hi Uli.
Hallo Sandra, grüß dich. Muss mich gleich entschuldigen, bin ein bisschen heiser, aber das wird hoffentlich wieder. Aber wir haben ja trotzdem ein wichtiges Thema zu besprechen. Börsengang SpaceX. Warum kommt der jetzt am 12. Juni? Warum ausgerechnet jetzt?
Elon Musk hat Kapitalbedarf und alle fürchten eine KI-Blase. Dafür gibt es auch mittlerweile eindeutige Anzeichen. Und dann ist es ein Wettrennen. Wer liegt vorn? Wer kann das meiste Geld einsammeln? Und Elon Musk ist ja ein Meister im Verkaufen. Er hat ein ganz tolles Narrativ gewoben, wo seine defizitären Firmen wie XAI und andere SpaceX, die solider dastehen, wie die alle verbunden sind, meiner Meinung nach mit utopischen, unrealistischen Versprechungen, aber er hat Hype geschaffen und das läuft.
Ja, erinnert so ein bisschen an die Dotcom-Blase, ne? Also bei Tesla ging es ja nicht immer gut. Also die Tesla-Aktionäre haben ihn ja schon zum Teil auch ein bisschen gemieden oder abgestraft, als er das Ding dann überdehnt hat. Bei SpaceX ist das jetzt anders scheinbar. Die Nachfrage der Investoren ist enorm.
Ja. Und okay, man muss ja auch den Unterschied machen. 2 Sachen können gleichzeitig stimmen. Zum Beispiel SpaceX kann eine vielversprechende Firma sein, kann aber trotzdem unglaublich zu hoch bewertet sein. Völlig unrealistisch, weil alle Szenarien, die dafür zugrunde gelegt werden, müssten perfekt sich alle sozusagen gleichzeitig materialisieren, um an eine solche Bewertung von fast 2 Billionen Dollar heranzukommen. Und dafür gibt es noch nichts Konkretes. Also im Grunde genommen, der Investor hat alle zukünftigen Versprechungen, kauft er mit diesem Preis, aber er bekommt in der Hauptsache das Risiko und Elon Musk die Kohle.
Ja, jetzt wollte der Musk ja SpaceX jahrelang nicht an die Börse bringen. Was hat sich da aus deiner Sicht geändert?
Ja, ich glaube, es ist genau das, dass die Zeit reif ist, dass jetzt noch viele Investoren auf Geld sitzen, dass Elon Musk den Kurs so hoch geschraubt hat, dass er wahnsinnig Werbung jetzt auch machen muss, um das Geld reinzuholen. Wir sehen, dass Indexfonds und ETFs Investorenschutzvorschriften sozusagen gecancelt haben, machen jetzt also schon ein paar Tage nach der Emission, nehmen sie die SpaceX-Aktie in die Indizes auf und in ETFs, das ist eigentlich ein Unding. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Es kam für mich erst vor, weiß ich nicht, 1-2 Wochen, dass ich das gehört habe. Ich gehe mal davon aus, dass wenn die Aktie große Verluste einfährt, dass es dann Klagen geben wird, weil, also ich finde das schon ein Unding, dass die Indizes das jetzt gemacht haben, wie Nasdaq für seine, aber S&P hat es zum Beispiel nicht gemacht. Da war es nicht klar eine Weile, aber die haben sich geweigert und ich glaube, die werden damit gut fahren.
Mhm. Aber 75 Milliarden Dollar, wenn das so hinkommt, dann wäre das deutlich größer als Saudi Aramco zum Beispiel. Ist das denn wirklich realistisch?
das kann man überhaupt nicht vergleichen. Bei Saudi Aramco ging es sozusagen um anfassbare Werte, um lang etablierte Cashflows. Da gab es eine Performance History, an die man sich halten konnte. Das war was ganz anderes. Wir sprechen jetzt von Zukunftsversprechen und ich frage mich auch, wo ist der normale Menschenverstand geblieben? Ich rede noch nicht mal von Ökonomen oder von Investmentspezialisten, wenn Elon Musk davon redet, dass er selbst wachsende Städte auf dem Mond verspricht, Datenzentren im All, Produktionsstätten auf dem Mond, die Besiedlung von Mars weiterhin. Das sind alles solche Dinge, das hat er in Science Fiction gelesen, wahrscheinlich in seinem Drogenrausch. Er kann das gut erzählen, aber dass Leute ihr Geld da geben, ja. Also wer es privat spekulieren will, das ist ja fein, aber institutionelle Investoren, die das Geld anderer Leute ausgeben, wie zum Beispiel Pension Funds und also Pensionsfonds und andere Versicherungen und so weiter, das finde ich völlig unverantwortlich. Und weil du eben erinnert hast an die Dotcom-Bubble, mich erinnert es sehr stark an die Finanzkrise von 2008. Mein Background ist Structured Finance. Das sind diese ganzen Papiere, CDOs, CLOs, whatever, wo zum Beispiel auch Subprime drin verpackt war, aber auch Schrottanleihen von Unternehmen und Ähnlichem. Und ich habe da ganz Ähnliches erlebt. Das war auch dieses Wegdiversifizieren von Risiko. Ja, wo ist das denn? Ja, das nivelliert sich und das ist alles wissenschaftlich belegt. Das haben Nobelpreisträger gerechnet und es kann gar nicht schiefgehen, wo eben auch abenteuerliche Narrative weitergegeben wurden. Die Leute, Portfolio-Manager zum Beispiel auch in Deutschland, ich erinnere an die Wall Street Journal-Überschrift, Subprime on the Rhine, da ging es um die IKB in Düsseldorf und andere, die daran investiert hatten. Und das erinnert mich sehr stark daran.
Ja, aber ich denke, ja, das stimmt, da teile ich deine Meinung. Aber nun ist der Musk ja nicht wirklich kalkulierbar. Der hat ja schon auch Sachen ins Laufen gebracht, wo man sagen konnte, da glauben wir gar nicht dran. Also allein, dass der solche Raketen hochschießt oder dass er das Elektroauto quasi weltweit in den Markt gedrückt hat, in dieser Masse. Das hätte man ja vorher nicht geglaubt. Also da scheint ja schon manche Sachen, die man nicht erwartet, hinzukriegen. Und vielleicht wird das mit SpaceX auch was. Anders kann man sich nicht erklären, dass die Nachfrage so da ist. Also ich hatte jetzt Reuters gelesen, die Emission, die sei mehrfach überzeichnet bereits. Das ist schon krass.
Ja, warten wir mal ab. Also Elon Musk ist eigentlich jemand, der Keyman Risk, Klumpenrisiko so dermaßen verkörpert. Also ich kann dir sagen, ich habe lange Jahre auch Investments geprüft anhand von Prospekt und anderen Vertragsunterlagen. Solche großen andere Art von Transaktionen, aber nicht ganz unähnlich. Und jedenfalls ein Punkt ist immer auch Keyman Risk. Und da spreche ich nicht von einem Elon Musk, da spreche ich vielleicht von einem Hedgefondsmanager oder jemand wie Steve Schwarzman von Blackstone. Solche Leute. Und man schaut immer, das ist immer eine rote Fahne, wenn zu viel Risiko von dem Mann oder meistens Mann an der Spitze, also Mensch an der Spitze, abhängt. Und Elon Musk ist drogenabhängig. Also er hat selber gesagt, dass er so viel Ketamin nimmt, was eine starke Droge ist, dass er keine Kontrolle oder Kontrolle über seine Blase verloren hat. Also lauter solche Sachen. Er hat über andere bewusstseinserweiternde Drogen gesprochen. Das würde man niemand anderem durchgehen lassen. Und wenn man mal über die Jahre all seine utopischen Versprechen, die er so en passant ganz nebenbei hyper selbstbewusst vertreten hat, wenn man sich schaut, was dabei rausgekommen ist, der Roadster zum Beispiel ist noch das kleinste Beispiel davon. Da sieht man, dass er auch immer sehr viel versprochen hat. Wir wissen aus dem Silicon Valley, dass die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit oft schwimmend ineinander übergeht. Man könnte sagen, es ist von Übertreibung in die Lüge. Gerade die Startup-Founder haben diese Kultur geschaffen. Aber Elon Musk hat eben tatsächlich auch oft wirklich gelogen. Er hat zum Beispiel einmal jemanden eingestellt für den lapidaren Grund, er hat für ihn Videospiele gespielt, damit er als der beste Videospieler der ganzen Welt für irgendein bestimmtes hippes Videospiel gilt. Und da hat er gelogen und so getan, dass er das ist und hat diese Figur eben dafür eingesetzt. Also für mich ist das ein unehrlicher Charakter, der unethische Ziele verfolgt. Und ich würde nicht abraten von dem Investment, aber ich halte es eben für hochspekulativ. Und für mich wäre es nichts. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass es in die Indizes und die in die ETFs reingepackt wird.
Ja, der Börsengang ist ja sowieso mehr als nur ein Finanzthema. Wenn SAP oder BMW an die Börse gehen, dann reden wir über Unternehmen, über Konzerne. Und bei SpaceX reden wir über Infrastruktur, über Kommunikation, über Sicherheit, über Zugang zum Weltraum. Und das ist ja ein Unternehmen, das heute schon Einfluss auf militärische Kommunikation und geopolitische Entscheidungen hat. Deshalb ist das ja auch gar kein normaler IPO. Das ist schon ein Machtthema. Wer verdient denn oder wo verdient denn SpaceX heute eigentlich sein Geld aus deiner Sicht?
Also, wenn ich das mal sagen darf, alles ist für Elon Musk ein Machtthema. Er hat mit Starlink, mit den Satelliten, ganz konkret auch in die Politik und auch in den Krieg Russland-Ukraine eingegriffen. Er hat KI, was stark defizitär ist bei ihm, XAI, das dient natürlich auch irgendwo der Kontrolle, der Manipulation der Bevölkerung, der Datensammlung, insbesondere vormals Twitter, heute X, dient ganz stark der Manipulation. Also von daher, das ist alles auch unter dem, deswegen sagte ich, das ist für mich ethisch nicht, dass ich da rein investieren möchte, weil ich auch stark vor diesen Tech-Titanen warne.
Warum ist denn Starlink so wichtig aus deiner Sicht?
Starlink, ich habe das jetzt nicht im Einzelnen untersucht, aber ich habe auch schon, als ich aufs Wall Street Journal war, gelesen, also das ist unheimlich nützlich für entlegene Gebiete, dass man da oder für im Krieg befindliche Gebiete oder da, wo man gefährdet ist, dass man Internet verliert, da ist es wahnsinnig, hat es einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil. Aber in Städten, in Ballungsgebieten, die perfekt bedient sind, braucht man sowas halt nicht, solche Satelliten. Und da ist die Frage, was genau ist jetzt das Wachstumspotenzial? Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht durchgerechnet, aber das müssten Analysten machen. Und bei SpaceX geht das wahrscheinlich auch noch, im Hinblick auf Starlink geht es wahrscheinlich noch relativ gut. Aber viele andere Versprechen sind halt absolute Zukunftsmusik, wo man sich zum Beispiel im Gegensatz zu Aramco nicht wirklich an was festhalten kann.
Ist das denn eher eine Raumfahrtfirma oder eher ein Kommunikationskonzern? Eigentlich ja beides, oder?
Du meinst jetzt das ganze Ding zusammengefasst?
Ja.
Ja, also alle diese verschiedenen Firmen, die Elon Musk hat, und das ist sein Genie, die jetzt alle zusammenzufassen, da ein Narrativ zu schaffen, um das als ein schlüssiges Investment darzustellen. Und wenn man nicht investieren musste, kann man sich die Story anhören. Das ist alles ganz unterhaltsam. Sein Sinn ist da praktisch die Infrastruktur für den Weltall sozusagen zu schaffen, da eine Schlüsselposition, eine Monopolposition einzunehmen, indem er eben all diese Firmen als Eintrittsbarrieren hat und argumentieren kann, dass diese einzelnen Firmen sich ja alle gegenseitig befruchten werden. Und selbst ein defizitäres Unternehmen wie XAI, das kann Daten sammeln und Daten brauchen wir. Daten ist das neue Öl und das können wir wieder in alle anderen, in die Satelliten und whatever alles einspeisen. Und ja, das ist halt die Story.
Aber sag mal, als wir den in Davos gehört haben und gesehen haben, hat er doch was von humanoiden Robotern erzählt, die er da jetzt irgendwie auf den Weg bringen will. Hörte man davon nochmal was?
Humanoide Roboter sind wahrscheinlich tatsächlich eine wirtschaftlich einsetzbare Größe, auch on scale, also dass man das skalieren kann. Und wir sehen es hier in China, die haben sehr viele solcher Roboter im Einsatz. Aber er hat es ja für Tesla angekündigt, weil für Tesla sind die Aussichten düster. Es gibt keine Entwicklung neuer Modelle. Wir haben totale Bilanzkosmetik, die er da betrieben hat. Und dann hat er eben gesagt, okay, wir machen Roboter und irgendwie die sollen pro Roboter 30.000 kosten und jeder hat dann irgendwie 3 Roboter zu Hause, die den Garten machen, die den Haushalt machen und vielleicht auch den Partner ersetzen. Und jemand, der auch voll auf diese Story abfährt, ist mein ehemaliger Chef Nouriel Roubini, der Ökonom, der auch die Krise von 2008 vorausgesagt hat. Und der sieht das alles so und sieht auch die unglaublichen Produktivitätsgewinne, die selbst alle Verluste von Zöllen und so weiter ausgleichen werden und es wird also das Wachstum sozusagen explodieren. Ich sehe das nicht so. Ich glaube nicht, dass sich der Normalverbraucher in den USA, der sich heute schon kein Auto mehr leisten kann, dass der dann 3 Roboter zu Hause rumlaufen hat. Und wir sehen auch eine gewisse Ablehnung der Menschen gegen diese übermäßige Technologisierung. Die wollen das nicht haben. Die wollen auch Dienstleistungen nicht alles ersetzt haben durch KI. Und es läuft ja jetzt auch gerade gar nicht gut. Ja, Firmen wie Amazon und Starbucks und Walmart haben alle gesagt, die machen so harte Fehler, die können nicht mal Inventur ordentlich machen. Und die machen Fehler, die Mensch nie machen würde. Deswegen sind die schwer zu kontrollieren. Und dann das letzte Narrativ war ja, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, die Kinder sollen alle coden lernen, das ist die Zukunft. Und vor ein paar Wochen noch, seht ihr, habt ihr alle, die haben alle Coding umsonst gemacht, weil das macht jetzt die KI. Und jetzt kommen die Ersten um die Ecke und sagen, nee, auch im Coding, die machen ganz, ganz komische Fehler, machen da riesen Algorithmen auf und wir müssen wieder Menschen einstellen, um dann wie die Nadel im Steckhaufen, nee, wie heißt das? Doch, Nadel im Heuhaufen, zu suchen, wo liegt der Fehler. Also im Moment, was so aufbricht, ist KI wirklich, oder anders, wie einsatzfähig ist KI wirklich? Und das ist mir auch in Davos aufgefallen, schon vor 3 Jahren, wenn ich CEOs gefragt habe, ja, wie setzt ihr das denn ein? Also da vor allen Dingen, wo es nicht offensichtlich ist wie Kundendienst. Und da will man auch nicht mit KI sprechen. Und vor 3 Jahren konnten sie es noch gar nicht sagen, vor 2 Jahren konnten sie es ein bisschen sagen und dann war es ist aber nie so wirklich konkret geworden. Und für mich, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen studiert, aber es gibt Studien von MIT und McKinsey, die sagen, über 90% der Unternehmen, die KI eingesetzt haben, haben keine Erhöhung ihrer Gewinne gesehen. So, und dann stellt sich eben die entscheidende Frage, sind Menschen vielleicht doch preiswerter als KI? Und das ist gerade diese Frage gewinnt gerade im Moment Momentum auch in den USA.
Also da sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich war letztes Jahr auf so einer Veranstaltung, da hatten die auch humanoide Roboter. War da so ein bisschen, ehrlich gesagt, enttäuscht. So weit sind die jetzt noch nicht. Aber man baut schon irgendwie eine Verbindung zu diesen Maschinen auf, weil als sie den einen Roboter dann hingelegt haben auf dem Fußboden, weil der kann ja nicht irgendwie im Stehen quasi ausgeschaltet sein, da fällt er um, hatte ich den Impuls, den zuzudecken. Das ist total verrückt. Also man kann sich da, glaube ich, dran gewöhnen. Und die technische Entwicklung, davon ist ja auch auszugehen, geht weiter. Aber nochmal zurück zu SpaceX. Das ist ja schon eine der seltenen Firmen, die gleich mehrere Megatrends besetzt. Vielleicht fasziniert auch das die Finanzmärkte so sehr, weil es ist ja quasi Raumfahrt, Kommunikation, Verteidigung, künstliche Intelligenz. Die Visionen, die dahinter stecken, die sind ja riesig. Und genau deshalb sind wahrscheinlich Investoren oder Experten wie Rubini so hinterher, weil da halt eben noch die Zukunft gebaut wird.
Ja, das ist halt ein sexy Investment, eine sexy Story. Das ist interessant. Das ist sozusagen pionierartig. Ja, wir gehen jetzt in den Weltraum. Ich meine, da stellt sich die Frage, warum sollen wir auf dem Mond Produktionsstätten errichten? Ja, völlig Banane. Warum machen wir das dann nicht lieber auf der Erde? Im Moment schießen wir uns wie Pilze aus dem Boden die Datenzentren, die wo man gar nicht genau weiß, wofür werden die überhaupt gebraucht, lohnt sich das, macht das wirtschaftlich Sinn, abgesehen davon, dass die über Gebühr Energie und Wasser verbrauchen und die Preise bei uns dafür, also vor allen Dingen für Energie, aber auch für Wasser, in die Höhe treiben und erste Bauern schon sagen, wir haben nicht genug Wasser, wir müssen unseren Anbau einfrieren, es geht so nicht mehr. Mhm. Also da sind ganz viele Probleme mit verbunden, aber Elon Musk, natürlich, wenn er es auf der Erde machen müsste, dann müsste er Genehmigungen einholen. Ach so, übrigens, das kommt ja auch noch hinzu, dass wann passiert das Ganze? Unter der Trump-Administration. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Investoren ihm zugeneigt sind, weil sie wissen ihn an der Macht. Er ist 1 Grad von Donald Trump entfernt. Auch beim nächsten Präsidenten im Zweifel wird er oder Peter Thiel, jedenfalls die Tech-Titanen, ganz nah dran sein, Politik machen, Politik kaufen. Jetzt übrigens, vielleicht, Donald Trump hat gerade gesagt, vielleicht nimmt der Steuerzahler mal wieder, also der Staat, Anteile an KI-Unternehmen. Da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil das erinnert mich tatsächlich an 2008. Warum machen die das jetzt? Und das habe ich eben auch bei Elon Musk, ist meine Sorge, dass es damals wie bei den Banken, nur ein bisschen früher, man ist jetzt schlauer geworden und diese Technologie, die durchschauen Investoren ja noch weniger als die Finanzindustrie damals, dass man sagt, das ganze Ding kippt, die Blase wird platzen, das sind alles In-sich-Geschäfte, Kreisgeschäfte, die, wenn das rauskommt, wenn da ein Glied in der Kette rausfällt, kann das ganze Ding zusammenfallen. Und meine Sorge ist, dass es jetzt abgewälzt wird auf Investoren, auf Indizes, auf ETFs, auf Spekulanten, auch auf, wie sagt man, Privatinvestoren, die einen übergroßen Teil davon bekommen, um die Gewinne zu privatisieren und die Verluste zu sozialisieren. Und genau das Gleiche mit den Anteilen, die Donald Trump nehmen will, jetzt von KI-Firmen. Warum? Warum sollten die das machen? Da ist eben ein Aspekt, könnte sein, ja, Sicherheitsbedenken, Donald Trump will mit drin sein und so, kann sein. Aber es kann auch sein, dass nachher der Steuerzahler die Verluste tragen muss.
Ja, klar. Also zumindest kaufen Investoren nicht nur SpaceX, wenn sie da reingehen, sondern auch ein Stück weit Elon Musk. Das ist ja die Story hinter der ganzen Sause. Wenn der nicht draufstehen würde, hätte es die Firma vermutlich schwerer. Wir würden Elon Musk an der Wall Street gesehen.
Also ich glaube, mittlerweile ist er ein bisschen entzaubert. Ich würde sagen, so vor 1-2 Jahren hatte er noch eine größere Fangemeinde. Also im Grunde genommen, Elon Musk mit seiner Mentalität verkörpert so ein bisschen auch die Wall Street-Mentalität. Er ist sozusagen der Traum aller Männer. Die sehen sich in Elon Musk, wie er voranprescht, wie er sich nicht an Regeln hält, wie er die Frauen links und rechts wegnimmt, wie er sagt, was ihm, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wie er sich an den Präsidenten, also wie machtvoll er ist. Und das muss man ja auch mal sagen, die meisten Investoren, die mächtigsten Investoren, das sind fast alle Männer. Und ich glaube, dass das Elon Musk auch in die Karten spielt.
Aber jetzt ohne Musk gäbe es ja SpaceX nicht in dieser Form. Und die Firma ist ja stark auf eine Person zugeschnitten. Jetzt mögen ja Börsen normalerweise keine Abhängigkeiten von einzelnen Persönlichkeiten. In dem Fall ist das anders, ne?
Ja, also ich meine, bei Elon Musk muss man ja auch sagen, zum Beispiel bei Tesla hat er ein Board, was aus seinen Freunden, Bekannten besteht, die ihm nie eine Grenze aufgezeigt haben, wo er mit allem durchgekommen ist, wo er diese unglaublich hohen Gehaltspakete gefordert hat, obwohl er ja eigentlich nur so ideologisch getrieben ist und gar nicht so aufs Geld angewiesen ist. Aber dafür hat er da ganz schön viel rausgeholt. Und jetzt bei diesem IPO sichert er sich ja auch 85% der Stimmrechte zu. Das heißt, man kann ihn nicht feuern und er kann machen, was er will. Und alleine das wäre noch ein weiterer Grund, davon die Finger zu lassen.
Ja, und er wird möglicherweise dadurch ja der erste Billionär auf der Erde.
Ja, und das ist auch ein Zeichen, wie ungesund unsere Zeit ist, dass viele junge Leute und viele Leute, die wahrscheinlich die Konsequenzen davon tragen müssen, dass die ihm zujubeln, dass sowas zelebriert wird und bewundert wird, wo wir in den USA wirklich Zustände haben, wo es einem großen Teil der Bevölkerung schlecht geht, dann sowas auch noch zu fördern, finde ich unverantwortlich.
Jetzt ist ja dieser Börsengang insofern auch ein Stück weit sehr gefährlich, weil ja so Raumfahrt, Kommunikation, Sicherheit eigentlich immer staatliche Aufgaben waren. Und jetzt macht er das und ist damit ja viel mächtiger als Staaten.
Ja, ist ein Riesenproblem, habe ich schon lange vorgewarnt. Genau das Gleiche mit Peter Thiel von Palantir unter anderem, der den Vizepräsident J.D. Vance finanziert und ins Amt gehoben hat. Oder Alex Karp, der auch, der spricht übrigens Deutsch, hat in Deutschland studiert, der auch abenteuerliche ideologische Vorstellungen hat. Ich würde sagen, deutlich antidemokratisch. Und es gibt auch hier in Deutschland Polizeibehörden, die Palantir, wie sagt man, also die Software gekauft haben, nutzen, die Lizenzen, whatever. Und zum Beispiel die Schweiz hat es nicht gemacht. Und die Zeitung, die darüber berichtet hat, dass die Schweiz das nicht macht, hat Palantir daraufhin sofort verklagt. Also man sieht auch diese Einschüchterungsversuche und Man sieht die Machtkonsolidation von diesen Handvoll Leuten an der Spitze in den USA und damit auch über die gesamte Welt und daher nochmal die Warnung an Europa, sich technologisch unabhängig zu machen und zu schauen, dass man keine Daten, vor allen Dingen sicherheitsrelevanten Daten wie von der Polizei, nach Amerika durchgibt.
Du sprichst Europa an. Wir haben hier Technologie, wir haben Ingenieure, aber Europa hat eben keinen Elon Musk und auch keinen SpaceX. Also während wir über Regulierung sprechen, bauen amerikanische Unternehmen ja globale Infrastruktur auf. Das ist doch der eigentliche Wettbewerb unserer Zeit.
Ja, aber das ist eben die große Frage. Wir sehen ja gerade bei Anthropic und OpenAI, die nächsten Anwärter auf Börsengänge, dass eben fraglich ist, wofür ist KI einsetzbar? Macht das überhaupt Sinn? Machen die so viele Fehler? Ich erwähnte die Studie, dass 90% der Firmen, die KI einsetzen, keine mehr Gewinne dadurch haben. Und wir haben auch gerade von Tech-Firmen, die sagen, dass, um Gottes Willen, die Kosten, die fliegen uns um die Ohren. Wir können das gar nicht bezahlen, diese Nutzung von KI. Ich glaube, Microsoft hat selbst auch gerade die Nutzung gedeckelt intern. Und ich glaube, da sind noch ganz viele unbeantwortete Fragen. Ist KI wirklich preiswerter als menschliche Arbeit und so weiter? Das heißt, wir nehmen das als die Messlatte und sagen, guck mal, wie weit die sind. Wir hinken da hinterher. Aber vielleicht stellt sich das Ganze als ein großer, ich möchte nicht sagen Bluff, aber jedenfalls als viel weniger produktivitätstreibend und nützlich heraus, als wir das bisher gedacht haben. Auch da gab es ja immer diese tollen Narrative und Large Language Models wie ChatGPT und Perplexity und andere, die sind für Textverarbeitung und so sind die gut und beeindruckend, aber alles, was darüber hinausgeht, die können nicht mal ordentlich Arztgespräche transkribieren. Selbst da, und ich meine, Transcription Services gibt es ja auch schon lange, aber jetzt, wenn man KI einsetzt, da erfinden die Sachen dazu, die gar nicht gesagt worden sind. Also ganz viele Fehler, genau das gleiche im juristischen Bereich. Mein Punkt ist, Europa sollte selbst die Zukunft denken und denken, was Europa braucht. Und Sachen, die echt nützlich sind, die kann man ja versuchen zu imitieren. Und andere Sachen muss man vielleicht nicht imitieren, weil es sowieso nichts bringt. Aber ich glaube, zu sagen, Europa kann da nicht mithalten. Ich meine, ich gebe immer das Beispiel von DeepSeek, dieses chinesisches Startup, was mit ganz wenigen Leuten und ganz wenig Kapital, vor allen Dingen im Vergleich zu dem immensen Kapitalbedarf im Silicon Valley, ein Large Language Model aufgebaut hat, also ähnlich wie ChatGPT, was hochleistungsfähig ist. Und das ist übrigens auch noch eine Gefahr für die USA und KI-Bubble, wenn die Chinesen den Markt überfluten mit billiger, preiswerter KI, um erstmal die amerikanischen Services zu unterbieten, wie mit Solar Panels, Sonnenpaneele, die man auf dem Dach hat und so. Jedenfalls, also da sind noch ganz viele, ich würde sagen, die Zukunft ist offen. Europa darf sich nicht abschreiben. Es gibt für Europa da auf jeden Fall Potenzial.
Aber das holt man ja nicht mehr ein. Wenn der jetzt mit SpaceX an der Börse ist und macht nicht alles falsch, ist der doch haushoch überlegen.
Ja gut, dann vielleicht mit seinen Satelliten, aber da weißt du auch noch nicht, wie es weitergeht. Da braucht er auch dringend Kohle dafür. Ich meine, das wird, wenn wir jetzt in die Details gehen, ein bisschen kleinteilig. Mein Punkt ist eher grundsätzlicher Natur, weil ich sehe in Deutschland, wie Medien eigentlich einhellig negativ berichten. Und ich sehe das nicht so negativ. Genauso wie Nuri Rubini uneingeschränkt extrem hyperoptimistisch das sieht. Ich denke, das ist überzogen. Und ich denke, hier ist die Eigenwahrnehmung auch zu negativ.
Auf jeden Fall ist es so, dass am Freitag quasi Börsengeschichte geschrieben werden wird. So sieht es ja momentan aus. Noch spannender ist aber die Frage dahinter, wenn private Unternehmen Raketen, Satelliten und Kommunikation kontrollieren, wer kontrolliert eigentlich diese Unternehmen? Aber Sandra, dann machen wir Schluss für heute. Wir sind gespannt, was rauskommt. Ja. Und wir haben sicherlich nochmal Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie der Börsengang war. Komm gut in die Woche. Bis bald.
Danke, Uli. Du auch.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.